Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Vor genau 5 Jahren verabschiedete im November der Bundestag eine viel diskutierte Reform des Sexualstrafrechts, bei dem der Willen der Opfer deutlich stärker in den Fokus gerückt ist. Nein heißt Nein, war dabei der Leitgedanke, soll heißen, jede sexuelle Handlung gegen den, Zitat, erkennbar gegenstehenden Willen des Opfers ist strafbar, auch dann, wenn der Täter nicht ganz eindeutig Gewalt anwendet oder androht. Die einen feierten die Reform damals als Meilenstein, für andere hingegen war sie bloß eine längst fällige Gesetzesanpassung an internationale Standards. Fanny Kniestedt hat nachgehakt, was sich 5 Jahre später ganz praktisch verändert hat.
Ein aufgedrängter Kuss, der Griff zwischen die Beine beim Geschäftsessen, eine Vergewaltigung, gegen die sich das Opfer körperlich nicht zur Wehr setzt. Bis vor 5 Jahren war all das nicht strafbar. Seit 2016 heißt es nun, Nein heißt Nein. Susanne Bunke ist Referatsleiterin für Sexualstrafrecht im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und war aktiv an der Reform beteiligt.
Die sexuelle Selbstbestimmung ist eben nicht nur dann verletzt, wenn ein Täter einen entgegenstehenden Willen mit Nötigung überwindet, also mit Gewalt oder mit Drohung mit Gewalt. Wir haben aber auch in § 177 Absatz 2 weitere Straftatbestände geregelt. Das sind Straftatbestände für Fälle, in denen das Opfer gar nicht in der Lage ist, Nein zu sagen, weil zum Beispiel ohnmächtig oder unter Drogen oder das Opfer, dem ist eine Äußerung des Neins gar nicht zumutbar, weil es zum Beispiel unter Druck gesetzt worden ist.
Das heißt, auch ohne Gewaltanwendung, wenn die Tat überraschend war oder das Opfer sich nicht gewehrt hat, kann es nun zu Verurteilungen kommen. Hinzu kommt ein ganz neuer Straftatbestand, die sexuelle Belästigung. Anwältin Christina Klemm ist immer noch fassungslos, dass es so lange gedauert hat.
Den Ladendiebstahl haben wir im Strafgesetzbuch. Oder die einfache Körperverletzung auch. Wir hatten immer Straftatbestände, die wurden als solche angesehen, aber eben massive sexualisierte Gewalt fielen da nicht raus. Und um das klarzustellen, schon allein dafür hat sich diese Reform gelohnt.
Laut Bundesjustizministerium gab es zwischen 2015 und 2019 fast 20.000 mehr Ermittlungsverfahren zur sexuellen Selbstbestimmung, insgesamt fast 57.000. Auch die Zahl der Urteile ist angestiegen, doch nur minimal. 2019 gab es etwas mehr als 3.500, doch die Dunkelziffer ist groß. Studien schätzen, dass nur 13% der Fälle angezeigt werden. Und von diesen 13% führen wiederum nur 9% zu Verurteilungen. Viel ist seit der Reform also nicht passiert. Ein Grund? Täter können sich immer noch sicher fühlen, so Katharina Göppner vom Bundesverband Frauen gegen Gewalt.
Viele der Verfahren werden eingestellt. Das heißt, genau diese Nein-heißt-Nein-Fälle landen eben nicht vor Gericht in vielen Fällen. Das führt zu Enttäuschungen bei Betroffenen, die uns auch zurückgemeldet haben, dass sie zum Beispiel nicht noch mal eine Anzeige erwägen würden.
Bei der Polizei fehle schlicht das Personal, das so viele Fälle bearbeiten könnte. Ein weiterer Grund? Es braucht Beweise. Kriminaldirektor Lutz Mädler.
Das Schwierige bei Sexualdelikten liegt darin, dass oft die Angaben des Opfers den Angaben des möglichen Täters gegenüberstehen. Und letztendlich in einem Verfahren gibt es neben der Unschuldsvermutung auch immer die Pflicht, B- und Entlasten zu ermitteln. Das heißt, bezüglich der Angaben zu prüfen, inwieweit dieses objektiviert werden können, diese Angaben.
Beweise wie zum Beispiel klinische Dokumentationen. Doch sehr oft gibt es die einfach nicht, weil die Tat entweder länger zurückliegt oder eben nicht zu äußeren Verletzungen geführt hat. Vor allem aber, weil die allermeisten Täter aus dem direkten sozialen Umfeld des Opfers kommen. Am Ende steht immer Aussage gegen Aussage. Und das bietet viel Interpretationsspielraum. Viola Butzler vom Frauennotruf in Leipzig.
Wenn man sich dann eine Betroffene anguckt und die zum Beispiel ganz regungslos von der Tat erzählt und wir Beraterinnen oder Therapeutinnen wissen, ja okay, die Gefühle sind abgespalten, das ist eine ganz normale Reaktion nach einem Trauma und sich aber vielleicht eine nicht so erfahrene Person, die involviert ist in das Strafverfahren, denkt, der bedeutet das ja gar nichts, wenn sie jetzt nicht in Tränen ausbricht. Also das ist natürlich total wichtig, die Auswirkungen von Trauma zu kennen.
Auch wenn es gute und sensibilisierte Ermittler und Ermittlerinnen gibt, die meisten sind es nicht, sagt Anwältin Christina Klemm.
Es gibt wirklich viele in der Praxis, viele und auch nicht weniger werdende schlechte Erlebnisse mit den Ermittlungsbehörden. Ich mache das ja nun seit vielen Jahren und ich höre immer noch, und das höre ich auch schon seit 20 Jahren von Mandantinnen, wie unsäglich schlecht sie behandelt werden, wenn sie Anzeige erstatten.
Und selbst wenn es ein Fall bis vor das Gericht schafft, Auch AnwältInnen und RichterInnen fehlt das Wissen um Macht- und Gewaltdynamiken, Traumareaktionen und Begriffen wie Freeze Response, also das Erstarren aus einem Überforderungs- oder Schockzustand heraus. Anwältin Christina Klemm nennt ein typisches Beispiel aus der Praxis. Ein angeklagter Physiotherapeut hatte eine Patientin an die Brüste gefasst und sogar für einige Sekunden mit dem Finger penetriert. Der Angeklagte wurde freigesprochen, denn dem Gericht zufolge hätte sich das Opfer anders verhalten müssen, um glaubwürdig zu sein, erzählt Christina Klemm.
Da es nach den Urteilsfeststellungen nicht zum Einsatz von Nötigungsmitteln gekommen war, wäre aber schon bei dem Griff an den Hosenbund bei lebensnaher Betrachtung eine sofortige, gleichsam reflexartige Reaktion des Opfers in Form von körperlicher Abwehr oder Ausweichbewegungen und oder zumindest einer Äußerung zu erwarten gewesen. Der hierzu in der Berufungshauptverhandlung von der Nebenklägerin gebrachte Hinweis auf einen kurzen Schreckmoment ist im Anbetracht der vom Landgericht festgestellten Gesamtdauer von 5 bis 7 Sekunden schon für sich genommen nicht ohne weiteres plausibel und verliert durch die Schilderung der vorangegangenen sexuellen Belästigung in Form des dreimaligen Greifens an die Brust noch zusätzlich an Überzeugungskraft.
Am Ende heißt es, im Zweifel für den Angeklagten. Und der Zweifel wird genährt durch die sogenannten Vergewaltigungsmythen. Opfer sexualisierter Gewalt seien verzweifelt, hätten es auf den sexuellen Kontakt angelegt oder hätten nicht deutlich genug Nein gesagt. Sehr hartnäckig hält sich auch die Vorstellung, dass Frauen vorsätzlich anzeigen. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Frauen ein gewisses Verhalten nachteilig ausgelegt wird. Ganz besonders, wenn der Täter aus dem direkten Umfeld des Opfers kommt, was bei sexualisierter Gewalt meistens der Fall ist. Was heißt das nun für die Reform? Susanne Bunke vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.
Das macht das BMJV immer bei größeren Reformen, dass wir beobachten, ist das praxistauglich, was sagt die Rechtsprechung dazu? Und gegebenenfalls steuern wir da auch nach.
Für den Bundesverband Frauen gegen Gewalt gibt es so einiges nachzubessern. Verpflichtende Schulungen für alle am Prozess Beteiligten, mehr Ausstattung und Personal für die Polizei. Mehr Ressourcen für Beratungsstellen und vor allem mehr Forschung. Für Anwältin Christina Klemm muss deswegen vor allem eins passieren. Die Männer müssen mit ins Boot geholt werden.
Wir müssen über Männlichkeit reden. Und das müssen wir ganz früh, das müssen wir in der Erziehung, das müssen wir in den Kitas, in den Schulen, überall. Über Männlichkeitsbilder, die dazu führt, dass es dieses riesige Phänomen der sexualisierten Gewalt und auch sonstigen geschlechtsspezifischen Gewalt gibt.
Dann heißt das vielleicht nicht mehr, es liegt an dir, ob du Opfer wirst, sondern es liegt an dir, ob du Täter wirst.